Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, und ich lese die Verse 1 bis 4 und Vers 17. Als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. So erfüllte sich das Wort des Propheten Joel. Es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Greise werden Träume träumen. Liebe Gemeinde, diese Worte beschreiben ein entscheidendes Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Gott hat seinen Geist ausgegossen über alles Fleisch. Ohne diese Ausgießung des Geistes bleiben das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi im Dunkeln, würden versinken in der Vergangenheit und in der Geschichte der Menschheit, wie vieles versunken ist. Sie würden verborgen bleiben, vergessen werden, bedeutungslos und wirkungslos sein. Für uns alle. Der Heilige Geist ist nicht ein nettes Attribut, eine Eigenschaft, die Gott uns, wenn wir besonders lieb sind, auch noch hinzufügt zu seiner Erlösung und zu der Auferstehungsfreude. Sondern der Heilige Geist ist das zentrale Ereignis, ohne das niemand ein Christ sein kann. Niemand glauben kann. Niemand Gott jemals schauen wird. Der Heilige Geist ist die Kraft, die alles, was Gott getan hat in der Geschichte und am allermeisten in seinem Sohn Jesus Christus, für uns zum Leben weckt, für uns gegenwärtig macht, uns ins Bewusstsein ruft. Es war die Ausgießung des Heiligen Geistes, die den Menschen Herz und Sinn geöffnet haben für Gottes Handeln. Was Gott für uns Menschen tut, ist nur erkennbar im Heiligen Geist. Ohne ihn bleiben wir hoffnungslos an Äußerlichkeiten hängen. Das ist ein Kennzeichen für unser menschliches Dasein, dass es die Äußerlichkeiten sind, die uns beeindrucken, bis sie uns eingedrückt haben. Es sind die Äußerlichkeiten, die uns stören, bis wir zerstört haben. Durch die Gewalt der Seele, die sich ausdrückt in Mund und Händen. Durch diese Äußerlichkeiten unseres Lebens auf jeder Ebene geraten wir in Abhängigkeiten. In Abhängigkeiten von den Dingen, und sie herrschen über uns. was noch schlimmer ist, wir geraten in Abhängigkeiten von Menschen und machen Menschen von uns abhängig. Und beides, die Abhängigkeit von Dingen und von Menschen, sind Ausdruck jenes innersten Ungebundenseins. Unsere menschliche Seele überflutet Geist, Persönlichkeit und Verstand. Die ungebundene Seele des Menschen macht ihn unfähig, göttliche Entscheidungen zu treffen. Sie wissen ja, wer unsere Gefühle verletzt, den trifft der Hass unseres Geistes, wenn er nur tief genug verletzt. Wer unsere Gefühlswelt bestätigend streichelt und uns die Schmerzen nimmt, hat größte Chancen, uns zu besitzen, uns Sinn und Verstand zu blenden, zu verdunkeln, zu rauben und uns in tiefster Abhängigkeit zu halten. Der Bericht von der Ausgießung des Heiligen Geistes ist aber vergleichbar mit den ersten Worten der Bibel, in denen es heißt, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes kündigt den Beginn einer neuen Schöpfung an. Der Mensch Jesus Christus ist in die Welt gekommen, das Wort des Vaters. Sein Leben, Sterben und Auferstehen sind Bausteine der neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung im Heiligen Geist beginnt also mitten unter uns, mitten in der alten. Sie nimmt die alte Schöpfung auf und verwandelt sie. Gestatten Sie mir ein primitives Bild. Wenn Sie in diesen Tagen durch die grünen Auen fahren oder gehen und sich freuen, dass das Gras so saftig ist, wissen Sie, dass wenn nichts geschieht, in ein paar Wochen dieses Gras groß und grob und gelb wird und verdorrt. Wenn aber die Kühe es fressen, wird es verwandelt. Verwandelt in eine andere Ebene, verwandelt in einen anderen Ausdruck der Schöpfung und wie wir doch wohl annehmen, in einen größeren. In Lebendigkeit von solcher Art, dass wir alle davon leben. Das geschieht durch das Aufgenommenwerden eines Teils der Schöpfung durch einen geheimnisvollen Vorgang in einen neuen, anderen Ausdruck der Schöpfung. Pfingsten ist sozusagen Anfang einer neuen Schöpfung. Und was bedeuten solche Gedanken für unser Leben? Was bedeuten sie praktisch? Wir wollen ja immer wissen, was das praktisch für uns heißt. Erstens, wenn der Geist Gottes ausgegossen ist über alles Fleisch, wie es hier steht, dann ist er uns allen nahe. Dann ist unser Leben heute in einem verheißungsvollen Zustand. Ja, der Heilige Geist ist die Verheißung für unser Leben. Vielleicht die einzige. Vielleicht die einzige Hoffnung für menschliches Leben überhaupt. Und wenn das so ist, und weil das so ist, soll Pfingsten gefeiert werden von denen, die das glauben. Ist Pfingsten ein Fest? Und darum hat man Pfingsten mit Recht in die Nähe der Natur gebracht. In die Nähe einer aufblühenden Schöpfung. in die Nähe der Lebenskraft dieser Welt, soweit man sich dann nur nicht von dieser Lebenskraft dieser Welt gefangen nehmen lässt und Pfingsten dabei bleibt und als Frühlingsfest erstickt, statt durchzubrechen und hinauszugehen über die Grenzen dieser Schöpfung und dieser Natur und ihrer Gesetzmäßigkeiten. Pfingsten ist also als Ausgießung des Heiligen Geistes die Hoffnung für unser Leben, weil der Geist uns nahe ist, jedem von uns. Im Text sind Menschen beschrieben, die vom Geist ergriffen sind. Es scheint also einen Unterschied zu geben zwischen dieser Nähe des Heiligen Geistes über alles Fleisch und dem Ergriffensein durch diesen Geist als Person. Die Menschen, die ergriffen worden sind bis in ihre Person hinein und berührt worden sind, haben eine neue Sprache bekommen. Nicht eine Sprache, nicht eine Kirchensprache, nicht eine Sprache Kanaans, die niemand mehr versteht, sondern offensichtlich das Gegenteil. Sie werden von der Welt verstanden. Dabei sprechen sie eine ungeheuer vielfältige Sprache, nicht unisono, nicht eine einzige, viele Sprachen. Und sie werden von vielen Menschen verstanden, auf eine offensichtlich doch etwas geheimnisvolle Weise, bei allen Erklärungsversuchen und Möglichkeiten dieses Phänomens. Aber vielleicht muss man das andere auch noch dazu sehen, wenn man ahnen und begreifen will, was sich in diesem Ereignis abspielt für unser Leben als Hoffnung. Da ist die Rede von den Söhnen und den Töchtern Gottes, von den Jünglingen und den Greisen, also von den Jungen und von den Alten. Und was tun sie? Was geschieht in ihrem Leben? Es heißt, dass sie weissagen, dass sie Gesichter sehen, dass sie Träume träumen. Was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass es Menschen gibt, die nach vorn schauen. Auch die Alten, nicht nur die Jungen. Dass es Menschen gibt, die durchschauen, die Dinge der Welt und des Lebens beginnen zu durchschauen, indem sie Bilder haben, Träume haben, indem sie Worte haben von Gott, Worte der Hoffnung, die durchschauen. Pfingsten ist das Ende eines Zeitalters, an dem die Dinge bleiben, wie sie sind. Und man kann wohl annehmen, dass jenes Ereignis die Dynamik der Weltgeschichte ausgelöst hat, die die Welt bis zu ihrem heutigen Sein geführt hat, ob wir uns darüber freuen oder entsetzt sind. Gott wird auf jeden Fall ändern. Sie wissen ja, wie wir denken. Wir wollen auch Änderung. Aber selbstverständlich bewährte Änderung. Wissen Sie, was das für ein Unsinn ist? Wissen Sie, dass es das überhaupt nicht gibt? Dass jede Änderung nicht bewährt ist, sonst wäre es ja keine Änderung. Bewährt ist nur der Status quo, so wie die Dinge sind. Und darüber kann man ja verschieden denken, das wissen Sie auch. Nun fragt aber Gottes Geist in seinem Handeln, in seiner Dynamik, in seiner Kraft, nicht nach dem, was wir als bewährt oder nicht bewährt erachten, sondern schafft Änderung. Ich bin nicht der Mensch, der solches Handeln liebt. Ich bin nicht der Mensch, der sich nach Änderung sehnt um jeden Preis, das dürfen Sie mir glauben. Ich bin ein Mensch, der sich nach Sicherheiten sehnt und nach Bewährtem mindestens so viel wie Sie alle. Darum berührt mich dieses Geschehen genauso wie Sie, macht mich unruhig, droht mich zu ängstigen, lässt mich fragen, Gott, was soll das? Gott, was ist meine Rolle in diesem Geschehen? Herr, was soll sich bewähren? Wohin geht denn die Welt? Was kann ich denn noch tun für diese Welt und für mein Leben? Ich will mich doch nicht hineinnehmen lassen in eine Bewegung, die vielleicht nicht gut ist. Und es mag uns erschrecken, wenn Gott uns zeigt, dass wir längst drin sind in dieser Bewegung, die gar nicht nur gut ist. Dass wir manchmal gar nicht merken, was schon längst gelaufen ist. Und dass das Bewährte seinen Wert verliert im Bleiben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist mit Recht eine beängstigende Kraft in dieser Geschichte und sie entzieht sich in ihren Folgen völlig unserem Zugriff. Wir sind nicht und nicht mehr, und noch nie haben wir das so genau gewusst wie heute, in der Lage, die Dynamik dieser Menschheitsgeschichte in die Hand zu bekommen und zu sagen, wohin es gehen wird und wohin es zu gehen habe. Da sind wir in etwas hineingenommen mit unserem ganz persönlichen Leben. Und da heißt es von Menschen, die vom Heiligen Geist ergriffen sind, dass sie Träume träumen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Menschen Träumer nennen. Träumen ist göttliches Handeln. Träumen ist Wirkung des Heiligen Geistes. Nicht alle Träume sind Offenbarung der Geheimnisse Gottes. Vielleicht sind sie nur ein Stück weit Offenbarung der Geheimnisse unserer Seele. Vielleicht. Vielleicht sind sie ein Stück mehr, in dem diese Seele Gottes Schöpfung ist. Und Gottes Geist Tiefen ergreift, die unserem Verstand nicht zugänglich sind. Und wenn wir auf einmal entdecken, dass unser Leben von anderen Kräften geführt wird als von unserem Verstand, dass wir uns im Grunde ja betrügen mit unserem verstandesmäßigen Leben, das stimmt ja gar nicht, dass da ganz andere Kräfte in uns treiben und bestimmen und sagen und sich ausdrücken, auf geheimnisvolle Weise, dann mögen wir ahnen, was es heißt, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes die Hoffnung für unser Leben ist. Und zwar, die Menschen träumen nicht nur, sie haben nicht nur Bilder, sie haben nicht nur Worte, die in die Zukunft weisen, durch die Gegenwart hindurch und Zukunft auftun, sondern ihre Bilder und Kräfte und Träume und Worte sind Hoffnung. Hoffnungsvolles Durchschauen von Gottes heilvollem Handeln an uns und in dieser Welt. Die Wunder und Zeichen, die Gott am Himmel und auf Erden tut, werden gedeutet in der Hoffnung, und im Glauben auf den großen, herrlichen Tag Gottes. Dieser Tag wird erwartet als Geburtsstunde einer neuen Schöpfung. Allerdings wird dieses Träumen und die Bilder, die Gott uns gibt und die Worte, die er uns schenkt, unser idealistisches Menschen- und Weltbild zerreißen wie ein Spinnennetz. Denn es ist eine Schöpfung, die sich anbahnt durch Schmerzen und Leiden im Werden und Vergehen der alten Schöpfung. In der Prophezeiung sind Worte gesagt, die wir gar nicht lieben. Worte von Blut und Rauch, von Zeichen am Himmel und auf der Erde. Worte von Drangsal, Bedrängnis und Schmerzen und Leiden. Sie werden aber gedeutet als Geburtsschmerzen für eine neue Schöpfung. Darum ist die Ausgießung des Heiligen Geistes die einzige Hoffnung für unser menschliches Leben. Vielleicht werden Sie sagen, aber nun bitte noch etwas ganz Persönliches, so für mich, nicht für die Welt. Etwas für mein Herz, etwas für die Seele. Der Mensch möchte immer auch etwas für die Seele, ich weiß. Vielleicht gibt es etwas für die Seele, etwas so ganz Praktisches, Persönliches. Ich will es versuchen, in einem Bild Ihnen zu geben. Wenn ein Mensch Hunger hat, großen Hunger hat, sehr großen Hunger hat, dann streckt er sich aus nach der Hand, die ihm Brot reicht. Wenn Sie jemals es selbst erlebt haben sollten, woran ich zweifeln möchte, aber haben Sie es wenigstens bei anderen gesehen, vielleicht, wie Menschen sich ausstrecken nach der Hand, die ihnen Brot reicht. Warum? Weil Essen zu den Grundbedürfnissen des menschlichen Lebens gehört und ohne Essen gibt es kein Leben. Darum wird der Mensch zum Tier, wenn er zu großen Hunger hat. Greift nach allem. Das ist ganz natürlich. Die Macht der Bedürfnisse ist riesengroß. Und sie ist so groß, dass wir Menschen um unsere Bedürfnisse willen bereit sind, unsere Seele zu verkaufen. Wer Hunger hat, greift nach der Hand, die ihm Brot reicht. Egal, was für eine Hand das ist. Und der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein. Nun hat Gott sich selbst gemischt unter die, die Brot reichen in dieser Welt, weil er ein Gott ist, der Bedürfnisse stillt, weil er ein Herr ist über die Welt und nicht will, dass wir Menschen verhungern, weder am Leib noch an der Seele. Er hat sich unter die gemischt, die Hunger haben, und reicht ihnen Brot. Der Heilige Geist, das bedeutet nun, dass die Hand, die mir Brot reicht, mich weiter berührt, vielleicht sich mir aufs Haupt legt und meinen Blick aufrichtet, dass ich nicht nur die Hand sehe, die mir Brot reicht, also die Äußerlichkeit, sondern dass ich das Antlitz sehe, dass sich in der Hand mir zuwendet, dass ich in die Augen dessen sehe, der mir gibt. Der Heilige Geist richtet meinen Blick von der Hand ins Antlitz Gottes, von der Äußerlichkeit ins Antlitz Gottes und begegnet mir freundlich und liebevoll. Es sind die Augen Gottes, die mir sagen wollen, du darfst das nehmen, was ich dir gebe, und ich halte nicht mit der anderen Hand hinter mich zurück, um dir dann die Peitsche zu zeigen, während ich dir mit der einen das Brot reiche. Du musst nicht Angst haben, dass jetzt die Kette kommt, nachdem ich dir Brot gegeben habe. Du musst nicht Angst haben, dass du jetzt bezahlen musst, was ich dir angeboten habe. Wenn du zu mir kommst, darfst du nehmen, umsonst. Und wissen Sie, wie das praktisch geschieht? So wie Jesus es mit seinen Jüngern geredet hat. Und er hauchte sie an und sagte, nehmt hin, Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. das Brot, das Gott uns reicht, wird uns zum Brot des Lebens durch sein Antlitz, das uns freundlich ist, das heißt gnädig ist, das heißt Vergebung zuspricht und das heißt Freiheit schenkt. Es gehört zu der Souveränität, zu der königlichen Freiheit der Menschen im Heiligen Geist, dass sie vergeben dürfen, weil sie Gottes Antlitz geschaut haben. Es gibt keinen größeren Ausdruck des Heiligen Geistes in dieser Zeit- und Weltgeschichte als die Gnade der Freisprechung, der Vergebung. Das hat wenig zu tun mit religiösen Ritualen. Das hat oft nicht einmal etwas zu tun mit den Worten, ich vergebe dir. Es ist der Ausdruck des freundlichen Antlitzes unseres Gottes, der uns mit dem Brot, das er uns reicht, nicht kauft, sondern versorgt und freispricht. Als Anfang seiner neuen Schöpfung, als Kennzeichen und Charakteristik seiner neuen Schöpfung. Denn diese Gnade soll herrschen in der neuen Schöpfung und sie soll die Verhältnisse der Menschen zueinander bestimmen und das Verhältnis zu Gott bestimmen und das Verhältnis Gottes zu uns bestimmen. Es ist Gottes freundliches Angesicht, das wir sehen, wenn er uns das Haupt erhebt, um von seiner Hand in seine Augen zu schauen. Wer das erlebt, hat Pfingsten erlebt, Heiligen Geist erlebt. Und wer es erlebt hat, kann gar nicht anders, als aus diesem angehaucht Sein Gottes hinzugehen und Gnade zu schenken in der Vergebung. Amen.